Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Stürze, Bewusstlosigkeit, unkontrollierbare Zuckungen. So stellen sich viele einen epileptischen Anfall vor. Tatsächlich kann der aber auch ganz anders ablaufen. Mit Absenzen, also Bewusstseinspausen, Wahrnehmungsstörungen oder motorischen Ticks. Doch wie auch immer sich die Epilepsie äußert, dahinter steckt immer eine kurzzeitige Funktionsstörung des Gehirns, bei der sich die Aktivität vieler Nervenzellen synchronisiert. Passieren kann das grundsätzlich jeder und jedem. Schätzungen nach haben 5-10% der Bevölkerung einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Von Epilepsie spricht man allerdings erst dann, wenn Anfälle wiederholt auftreten. Etwa 1% aller Menschen sind davon betroffen. Wie stark die Epilepsie das Leben im Alltag beeinflusst, ist dabei von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Diagnose und Behandlung von Epilepsie, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab etwa 22:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen mit der Onkologin Angelika Eggert von der Charité in Berlin über die Versorgung krebskranker Kinder aus der Ukraine in Deutschland. Und wir blicken auf die Corona-bedingte Personalknappheit in Krankenhäusern und gehen am Beispiel Hamburgs der Frage nach, was die Lockerungen der Schutzmaßnahmen und die Hotspot-Regel vor diesem Hintergrund bedeuten. Und dann, nach den Nachrichten um 11.05 Uhr, werfen wir einen Blick zurück darauf, wie Epilepsie in der Vergangenheit wahrgenommen und behandelt wurde und welche historischen Persönlichkeiten von Sokrates über Hildegard von Bingen bis Dostojewski damit in Verbindung gebracht werden. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Experte für unser Schwerpunktthema Epilepsie zugeschaltet ist Professor Dr. Rainer Surges. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Uniklinikum in Bonn. Guten Morgen, Herr Surges.
Guten Morgen, Herr Pyritz. Vielen Dank für die Einladung.
Danke und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Professor Surges, wenn wir mal ganz grundsätzlich anfangen, was ist Epilepsie? Was passiert dabei im Körper? Oft ist da ja von einem Gewitter im Gehirn die Rede.
Also erstmal, das haben Sie schon alles sehr präzise in Ihrer Einleitung zusammengefasst. Die Epilepsie ist vereinfacht definiert als chronische Hirnerkrankung, bei der das Gehirn dazu neigt, epileptische Anfälle zu erzeugen. Was genau jetzt zu diesem Zustand führt, ist außerordentlich unterschiedlich. Und das ist auch der Grund, warum diese Definition einer Epilepsie eigentlich das Symptom in den Vordergrund rückt, weil die Ursachen unglaublich unterschiedlich sind. Man kann vereinfacht sagen, dass jede Hirnschädigung tatsächlich auch eine Epilepsie verursachen kann. Und was passiert dabei? Wir vermuten, dass die verschiedenen Nervenzellen, die geschädigt sind, und das umgebende Gewebe solche epileptischen Netzwerke ausbilden, die eben ab und an unvorhersagbar dazu neigen, gemeinsam zu feuern und dadurch irgendwelche Hirnfunktionen zu stören. Und das kann dann eben epileptische Anfälle verursachen.
Wie viele Menschen in Deutschland und weltweit leiden darunter? Ich habe vorhin in der Anmoderation ein paar grobe Prozentzahlen genannt. Wie gut ist da generell die Datenlage?
Ja, die Datenlage ist unterschiedlich gut je nach Land. Ich denke, so für Europa kann man, glaube ich, sagen, dass wir etwa ein Vorkommen von 0,5 bis 0,8% in der Gesamtbevölkerung haben. Also in Deutschland etwa 600.000 bis 700.000 Betroffene mit Epilepsie. Und interessant ist natürlich, dass Epilepsien, und auch das haben Sie schon zu Beginn gesagt, tatsächlich jedes Lebensalter betreffen kann. Und das liegt eben auch an dieser Tatsache, dass Epilepsien eben sehr unterschiedliche Ursachen hat. Wir vermuten, dass so etwa ein Drittel der Epilepsien im Kindes- und Jugendalter auftreten, ein Drittel im höheren Lebensalter, also ab 60 aufwärts, und das restliche Drittel im Erwachsenenalter. Also typische Ursachen sind beispielsweise, das ist das, was der Laie ja vor allen Dingen vermutet, also genetische Ursachen, also Veränderungen in der Geninformation. Das ist so ungefähr bei einem Drittel der Fälle tatsächlich die Ursache.
Mhm. Lass uns erst noch kurz darauf schauen, ab wann man eigentlich von Epilepsie spricht. Es ist ja so, dass weitaus mehr Menschen eine einmalige Episode eines epileptischen Anfalls erleiden. Ab wann wird dann tatsächlich die Diagnose Epilepsie gestellt?
Ja, tatsächlich wird auch heutzutage noch die Diagnose einer Epilepsie durch Sprechen gestellt. Das heißt, wenn jemand sich bei seiner Ärztin, Arzt vorstellig wird und sagt, er hatte zwei Episoden, die wir als epileptische Anfälle interpretieren, dann darf man die Diagnose einer Epilepsie tatsächlich schon stellen. Und wenn jemand erst einen epileptischen Anfall hatte, dann sind Zusatzuntersuchungen wie die Elektroenzephalographie, also die elektrische Hirnaktivität, die man messen kann, oder die Kernspintomographie, um das Gehirn als Bild darzustellen, erforderlich. Und wenn man dort typische Befunde findet, also epilepsie-typische Wellen oder beispielsweise einen gutartigen Hirntumor, dann kann man auch heutzutage nach dem ersten Anfall schon die Diagnose einer Epilepsie stellen.
Sie haben ja auch nochmal gesagt, Epilepsie tritt in ganz unterschiedlichen Formen auf. Wenn wir jetzt zu Beginn einmal versuchen, das etwas zu sortieren, da wird erstmal unterschieden zwischen unterschiedlichen Anfallsformen.
Genau, man klassifiziert die Epilepsien erstmal danach, welche Anfälle man hat, ob die fokal sind oder generalisiert. Mit fokal meint man, dass die Anfallsaktivität nur eine bestimmte Hirnregion betrifft und dort Symptome macht und bei generalisierten Anfällen betrifft die Anfallsaktivität das gesamte Gehirn.
Wie ist da die Verteilung? Was tritt häufiger auf bei Epilepsien?
Fokale Anfälle sind in Summe häufiger und auch fokale Epilepsien demzufolge.
Sie haben eben schon Ursachen und Risikofaktoren für Epilepsie angesprochen. Sie haben das Alter genannt, Sie haben auch genetische Faktoren genannt. Was können weitere Ursachen sein? Wie sieht es mit Verletzungen oder bestimmten Erkrankungen aus?
Ja, alle Formen von Hirnschädigungen, sei es durch einen Schlaganfall, eine Hirnblutung oder nach einem Verkehrsunfall, wo das Gehirn schwer beschädigt sein kann, Infektionen, Entzündung des Gehirns, all diese Dinge können dazu führen, dass man eine Epilepsie entwickelt.
Was ist mit der bestimmten Eigenschaften der Lebensführung? Das liest man ja auch immer wieder. Welche Rolle spielt zum Beispiel Schlafmangel, Stress, Alkohol und andere Drogen?
Ja, das ist natürlich ein Vorurteil, was in der Laienpresse etwas kursiert. Also Stress, Schlafentzug und Alkohol selber verursachen keine Epilepsie. Aber was sie machen können, ist, dass wenn jemand eine Epilepsie hat, die bislang noch nicht diagnostiziert wurde und er dann eben einen stärkeren Schlafentzug hatte oder einen Alkoholrausch hatte, es in der Folge dann zu einem epileptischen Anfall kommt. Dann spricht man zwar von einem provozierten epileptischen Anfall, dieser ist aber bei einer Person ausgelöst worden, die wahrscheinlich sowieso Epilepsie hat. Mhm. Also Stress, Alkohol und Schlafentzug verursachen keine Epilepsie. Sie können nur Anfälle triggern.
Ist es dann auch mit Flackerlicht in der Disco, das ist ja auch eine Geschichte, die man immer wieder liest, ähnlich, dass das sozusagen eine Prädisposition anderer Ursache triggern kann?
Genauso ist das. Jemand, der möglicherweise bislang noch keinen beobachteten Anfall hatte, aber sein Gehirn dazu neigt, Anfälle zu erzeugen, der kann dann bei Flackerlicht einen Anfall bekommen. Und dann muss man aber davon ausgehen, dass diese Person tatsächlich eine Epilepsie hat.
Gibt es so etwas wie einen klassischen Ablauf bei der Epilepsie? Also jemand bekommt einen Anfall, dann noch einen Anfall. Wie ist da normalerweise die zeitliche Abfolge dieser Anfälle und der Erkrankung? Gibt es da ein bestimmtes Muster, was sich immer wieder zeigt?
Ich glaube, in der Summe sind die Verläufe sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben beispielsweise alle 10 Jahre einen epileptischen Anfall. Das hat sogar den Begriff der Oligoepilepsie geprägt. Und andere, die haben gleich schon zu Beginn nicht kontrollierbare epileptische Anfälle, gleich zu Beginn der Erkrankung. Und dazwischen liegt ein ganzes Spektrum an. Jemand hat einen Anfall einmal alle 6 Monate bis einen Anfall pro Tag. Da liegt das ganze Spektrum drin. Und Die Frage ist dann immer, wie gut kann man diese epileptischen Anfälle kontrollieren, wie gut kann man die Epilepsie kontrollieren. Und diese Verläufe sind aber sehr individuell, hängen zum Teil eben auch von der Ursache der Epilepsie ab.
Wenn wir mal auf die akute Situation eines epileptischen Anfalls schauen, wie kann man sich da verhalten, sollte man sich da verhalten, wenn das Gegenüber eben einen epileptischen Anfall erleidet? Wie kann man erste Hilfe leisten?
Ja, in der Regel denkt man da natürlich an diese sehr eindrucksvollen, generalisierten tonisch-klonischen Anfälle oder auch Grand Mal-Anfälle genannt. Das sind diese Anfälle, bei denen sich plötzlich der ganze Körper versteift und dann in solche rhythmischen Zuckungen übergeht, wo es dann auch häufiger zur Schaumbildung kommt und so weiter. Da ist es vielleicht die gute Nachricht, erstmal Ruhe bewahren, denn diese Anfälle, die hören meist nach 1 bis 3 Minuten spontan wieder auf. Und die Hauptaufgabe, die man eigentlich als Beobachter oder Helfender hat, ist, sichere Umgebungsbedingungen zu schaffen. Das heißt, darauf zu achten, dass sich die betroffene Person nicht verletzt und in Folge dann, wenn der Anfall zu Ende ist, darauf achtet, dass der Mensch, der diesen Anfall hatte, auch wieder anfängt zu atmen. Mhm. Und wenn er dies nicht tut, natürlich dann wiederbeleben. Ansonsten kann man vielleicht auch sagen, dass die meisten solcher tonisch-klonischen Anfälle gut ausgehen. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn man stürzt. Es gibt Zungenbisse, es gibt Knochenbrüche sogar, ohne dass man stürzt. Aber daran sterben, das ist glücklicherweise die Ausnahme. Also darauf achten, sichere Umgebung schaffen und nach Anfallsende darauf achten, dass die Person wieder atmet.
Können epileptische Anfälle denn länger andauernde oder sogar bleibende Folgen bei den Betroffenen haben?
Fokale oder generalisierte Anfälle, die von selber wieder aufhören, also in der Regel nach 1 bis maximal 5 Minuten, da gehen wir davon aus, dass diese Anfälle keine bleibenden Schäden verursachen. Anders ist es bei dem sogenannten Status epilepticus. Das sind Anfälle, die von selber nicht mehr aufhören, die beispielsweise länger als 5 bis 10 Minuten dauern oder noch länger. Da kann es tatsächlich zu Hirnschädigungen kommen. Das sind aber dann in der Regel Probleme, die durch eine Sauerstoffunterversorgung zustande kommen. Das ist aber glücklicherweise auch alles sehr selten.
Wir haben darüber gesprochen, Epilepsie kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und sich auch in ganz unterschiedlichen Symptomen äußern. Das kann dazu führen, dass die Erkrankung erst spät richtig diagnostiziert wird. Das hat auch Alexander Walter so erlebt. Er ist Vorsitzender der Deutschen Epilepsievereinigung beim Landesverband Hessen. Und meine Kollegin Anneke Meyer hat ihn in Frankfurt in einem Café getroffen.
Ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl vom Oberbauch, war oft orientierungslos, hatte vergessen. Meine Eltern haben mich dann irgendwann geschnappt, sind zum Arzt gegangen. Kurz vor meinem 24. Geburtstag sind wir dann endlich in die Spezialklinik gegangen. Und da hieß es, nachdem ich alles geschildert habe, wie es mir ging, eindeutig Migräne. Nehmen Sie mal Tabletten und dann wird das schon alles gut. Und dann habe ich etwa 2,5, 3 Jahre immer mal Tabletten genommen. Immer dann, wenn die vermeintliche Migräne kam. Und irgendwann wurde es immer schlimmer. Die merkwürdigen Gefühle, Oberbauch, Nacken hoch, orientierungslos, Einnässen kam, lange schlafen müssen, vergessen. Wie wenn man Papierkorb am Computer leert. Komplett alles weg. Dann ist man wirklich, ach, die Ecke kenne ich. Den Fernsehturm kenne ich, gehe ich doch mal da lang. Oder die alte Oper, die ist mir bekannt. Ich glaube, da rechts bin ich schon mal gegangen. Da könnte mein Zuhause sein. Früher, als man noch kein Handy hatte, hätte mich ja noch nicht mal orten können. Im Zweifel bin ich halt mit dem Taxi nach Hause gefahren, wenn ich denn noch wusste, wo ich wohne. Und nachdem dann das Internet immer mehr in Mode kam und man von anderen gehört hat und auch mal von anderen Ärzten was mitbekommen hat, das kann eigentlich auch vom Hausarzt damals, das ist doch keine Migräne, hören Sie nicht drauf. Zumal ich ja keine Schmerzen in dem Sinne hatte. Es konnte alles nicht stimmen. Und da hat mich dann auch meine Mutter, oder wie halt Mütter sind, die haben einen dann zum nächsten Arzt mitgenommen, auch wenn man schon erwachsen ist, aber manchmal muss man auch auf Mütter hören. Und dann sind wir nach Bielefeld gefahren und da war ich dann stationär. Wurde ich aufgenommen, durchgecheckt, MRT gemacht Und da kam raus, ich habe Epilepsie. Ich muss sagen, ich war damals sehr froh, als die Diagnose kam, weil da wusste ich endlich, womit ich es zu tun habe und konnte entsprechend handeln und mir Hilfe suchen. Ich bin Gott sei Dank seit 2017 anfallsfrei, seit August, um genau zu sein. Allerdings nur, weil ich über die Jahre durchgehalten habe. Ich habe 7 Medikamente durch. Ich finde das Leben mit Epilepsie nicht schlimm, muss man sagen. Man muss für sich wissen, die Epilepsie ist bloß eine Krankheit. Und man muss sich halt engagieren wissen. Man muss wissen, wohin man will. Will man sein Leben leben oder für die Krankheit da sein? Und darum bin ich ja damals in die Selbsthilfe. Es gibt noch ein Leben trotz der Krankheit.
Den Erfahrungsbericht hat Anneke Meyer eingeholt. Da stecken jetzt viele Aspekte drin. Herr Professor Sorges, vielleicht fangen wir mit dem an. Passiert das bei Epilepsie öfter, dass es so lange dauert, die richtige Diagnose zu stellen?
Oh, das ist fast genauso häufig, wie dass sie schnell gestellt wird. Also wir gehen davon aus, dass Menschen, die eine Epilepsie haben, die sich beim Spezialisten vorstellen, die haben eigentlich die Epilepsie schon seit 1 bis 2 Jahren. Und tatsächlich ist das 40-50% der Betroffenen. Mhm. Also das liegt eben genau daran, was im Interview klar wurde, dass die Symptome, die man hat, eben nicht als epileptischer Anfall interpretiert werden. Das ist das Hauptproblem, dass man dies nicht selber erkennt. Zum Teil auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen manche Sachen vielleicht nicht korrekt zuordnen oder erfragen.
Wie gehen Sie denn bei der Diagnostik vor, um da möglichst schnell eben zur richtigen Diagnose und dann auch zur richtigen Therapie zu kommen?
Ich glaube, was Neurologinnen und Neurologen und besondere Expertise in Epileptologie haben, also in der Lehre der Anfallserkrankungen, ist eben diese Kunst, verschiedene Symptome zu erfragen und die Häufigkeit. Und tatsächlich ist ein größerer Teil dieser Sprechstunde dann das genaue systematische Abfragen verschiedener Symptome, die Anfallssymptome sein können. Und meist gelingt es dann schon im Gespräch, die Diagnose einer Epilepsie korrekt zu stellen.
Jetzt bleiben uns noch 5 Minuten bis zur ersten Nachrichtenpause. Wenn dann die Diagnose Epilepsie gestellt ist, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Fangen wir da vielleicht mal mit den Medikamenten an.
Ja, also in der Regel werden alle Menschen mit Epilepsie erstmal mit Tabletten behandelt. Wir haben etwa 25 bis 30 verschiedene Substanzen derzeit auf dem Markt erhältlich, die wir verordnen können. Und die wählt man eben danach aus, ob eine fokale oder generalisierte Epilepsie vorliegt und dann eben auch an individuellen Faktoren, also Alter, Geschlecht, ob jemand reizbar ist, ob jemand eher gut oder schlecht gestimmt ist, ob jemand ein höheres Körpergewicht hat oder nicht. Und so kann man dann aus diesen Substanzen die geeignete aussuchen und die muss man dann ausprobieren, in einer bestimmten Dosis wird die verordnet und dann fragt man eben beispielsweise nach 3 Monaten, wie der Therapieerfolg ist.
Das sind dann Präparate, um Anfällen vorzubeugen?
Genau, das sind keine Medikamente, die die Ursache einer Epilepsie behandeln können, sondern da geht es lediglich darum, das Risiko, dass weitere Anfälle auftreten, auf ein Minimum zu reduzieren. Also es sind im Prinzip anfallssupprimierende, anfallsunterdrückende Medikamente.
Gibt es dann auch sozusagen Notfallmedikamente, die bei einem akuten epileptischen Anfall noch gegeben werden können?
Ja, das ist ein häufiges Thema, was angesprochen wird. Es gibt Medikamente, sogenannte Benzodiazepine, die man als Schmelztablette oder als Flüssigkeit in den Mund spritzen kann, beispielsweise bei solchen tonisch-klonischen Anfällen. Allerdings ist die Erfolgsquote relativ gering, weil eben erhöhter Speichelfluss, man Mühe hat, das, die Tablette oder die Flüssigkeit überhaupt in den Mund zu bekommen. Und meist ist das auch gar nicht erforderlich, denn in der Regel sind diese Anfälle ja selbstlimitierend, das heißt, die hören auch von selber wieder auf.
Können diese Medikamente unter Umständen irgendwann wieder abgesetzt werden oder ist das dann etwas, was die Patienten tatsächlich ihr Leben lang begleitet?
Ja, das geht so in die Frage, ob Epilepsien spontan wieder ausheilen. Und da muss man festhalten, festhalten, dass gerade im Epilepsien, die genetisch verursacht sind im Kindes- und Jugendalter, da gibt es eine gewisse Chance, dass die Epilepsien wieder ausheilen und dass man dort die Medikamente dauerhaft absetzen kann. Bei Erwachsenen ist das sehr unwahrscheinlich, dass man Medikamente absetzen kann. Es sei denn, man hat sie epilepsiechirurgisch behandelt, können wir gerne auch nachher noch drüber sprechen, und dann von der Epilepsie geheilt.
Dann machen wir das jetzt noch ganz kurz. Uns bleibt eine Minute bis zu den Nachrichten. Geben Sie ruhig noch ein paar Details zu den chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten, wenn Medikamente beispielsweise nicht anschlagen.
Genau. Wir sagen heutzutage, dass bei Betroffenen, bei denen zwei Medikamente, die gut ausprobiert wurden, nicht anschlagen, da kann man prüfen, ob man einen Hirnteil durch die Neurochirurgen entfernen lassen kann, der dann dazu führt, dass jemand dauerhaft anfallsfrei ist. Das nennt man Epilepsiechirurgie. Das kann man eben bei bestimmten Formen der Epilepsie durchführen und hat ganz tolle Chancen, dauerhafte Anfallsfreiheit zu erreichen.
In wie viel Prozent der Fälle kommt so etwas in Frage oder wird so etwas gemacht?
Ja, also in Summe schätze ich, bei 5-10% der Betroffenen mit Epilepsie kommt ein epilepsiechirurgischer Eingriff in Frage.
Da werden wir sicher im Laufe der Sendung noch weiter drauf eingehen. Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk, heute mit dem Schwerpunktthema Diagnose und Therapie von Epilepsie. Als Gesprächsgast zugeschaltet ist Professor Rainer Sorges vom Universitätsklinikum in Bonn. Ich begrüße jetzt am Telefon einen Hörer aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist, ich habe vor 24 Jahren einen Verkehrsunfall gehabt und habe seitdem eine Epilepsie, die wurde seit also 15 Jahre lang mit allen möglichen Medikamenten probiert zu behandeln. Keine Anfallsfreiheit wurde erzielt. Und ich habe also eine diagnostizierte therapieresistente fokale Epilepsie. Jetzt wurden auch EEG gemacht, auch nichts gefunden. Und was jetzt mir angeraten wird, ist ein invasives EEG-Monitoring zu machen. Außerdem wurde genannt das Gamma-Knife-Verfahren. Und jetzt ist meine Frage, wo macht man in Deutschland ein invasives Monitoring und wo macht man in Deutschland ein Gamma-Knife-Verfahren zur Behandlung von Epilepsie?
Vielen Dank für Ihre Frage. Gebe ich weiter an unseren Experten, Herrn Professor Sorges. Vielleicht fangen wir mit dem invasiven EEG-Monitoring an.
Also das invasive Monitoring ist eine besondere Untersuchung. Und zwar macht man anders als bei den normalen EEG-Untersuchungen EEG-Ableitungen, also elektrische Hirnaktivität, direkt am Gehirn. Das bedeutet, die Neurochirurginnen und Chirurgen implantieren auf unseren Wunsch und auf unseren Rat hin zum Beispiel Gitter- oder Streifenelektroden oder sogenannte Tiefenelektroden in verschiedene Hirngebiete. Und ein solches Verfahren macht man nur bei fokalen Epilepsien. Das heißt, bei Ihnen hat man eine fokale Epilepsie diagnostiziert. Scheinbar hat man ja im MRT noch keine Auffälligkeiten gefunden. Das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Macht übrigens auch sehr unwahrscheinlich, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Verkehrsunfall und Epilepsie besteht.
Das wurde auch gesagt, aber dass der Verkehrsunfall dann eben der auslösende Effekt war, dass das Glas zum Überlaufen kam.
Zum Beispiel. Könnte gut sein, ja. Also solche Verfahren macht man an verschiedenen Epilepsiezentren in Deutschland, die darauf spezialisiert sind. Das sind in der Regel Universitätsklinika. Das heißt, das kann man natürlich in Bonn, aber in Bielefeld, in Erlangen, in Freiburg, also in Frankfurt an verschiedenen Epilepsiezentren machen. Die Frage ist genau, um welche Form der Epilepsie es sich handelt. Wenn es Schläfenlappenepilepsien sind, dann würde ich schon an ein höher spezialisiertes Zentrum gehen, was eben solche Untersuchungen häufig macht. Beispielsweise würde ich sagen, wenn jemand das 10-20 Mal im Jahr macht, dann ist das ein spezialisiertes Zentrum.
Herr Sorges, es gab noch die zweite Frage nach Gamma-Knife-Verfahren. Genau, lassen wir uns da noch kurz drauf schauen.
Genau, da geht es um die Frage, ob man anstatt ganz konventionell zu operieren und Hirngewebe zu entfernen, ob man das nicht einfach zerstört, indem man eine radioaktive Strahlung darauf gibt. Und da kann ich nur sagen, das hängt davon ab, was genau die Fragestellung hier ist. Ob das Hirngewebe tatsächlich dauerhaft beschädigt und zerstört werden soll oder ob es nur in irgendeiner Form beeinflusst werden soll. Ne? Das kann man so ad hoc nicht sagen. Das Gamma Knife bei Epilepsie ist auf jeden Fall selten, ein seltenes Verfahren und eher experimentell. Also das würde ich davon abhängig machen, was da genau gefragt wird. In Bonn machen wir Bestrahlungstherapien auch bei fokalen Epilepsien.
Herr Surges, vielen Dank für die Antwort bis hierhin und auch vielen Dank an den Hörer aus Berlin. In der Sprechstunde im Deutschlandfunk geht es heute um das Thema Diagnose und Therapie von Epilepsie. Darüber sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder gerne eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Gesprächsgast ist Professor Rainer Surges, Direktor der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Uniklinikum in Bonn. Und an dieser Stelle schauen wir, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, zurück auf die Geschichte der Epilepsie. Wie wurde die Krankheit vor Hunderten oder Tausenden Jahren wahrgenommen und behandelt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Hans-Jörg Schneble gesprochen. Er hat als Arzt Epilepsie-Patientinnen und Patienten behandelt, ist Medizinhistoriker und hat das Deutsche Epilepsie-Museum im baden-württembergischen Kehl-Kork gegründet. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie weit zurück die frühesten Belege für das Vorkommen von Epilepsie reichen.
Ja, dazu muss man eigentlich sagen, dass die Epilepsie eine der ältesten Krankheiten ist, mit denen wir uns in der Medizin und Menschheitsgeschichte befassen. Wir können sagen, dass die Epilepsie den Menschen seit seiner Existenz begleitet hat. Und wenn wir schauen, wo können wir dann das an Quellen belegen, dann können wir schon 2.000, 3.000 Jahre zurückgehen. Es gibt schriftliche Zeugnisse, nicht nur Medizinbücher, sondern auch andere, in denen die Epilepsie erwähnt wird. Wir haben zum Beispiel die Gesetzessammlung des Königs Hammurabi, etwa 1700 vor Christus. Dort ist in einer Gesetzessammlung geschrieben, dass ein Mann, der einen Sklaven kauft und dieser Sklave erleidet innerhalb von 100 Tagen die Bennu-Krankheit, kann er den Sklaven zurückgeben und das Geld, das er gezahlt hat, wiederbekommen. Wir wissen heute, dass die Bennu-Krankheit die Epilepsie war.
Das lässt sich zurückschließen aufgrund der beschriebenen Symptome in diesen
alten Quellen. Ja, so ist es. Diese Symptomatik war ja immer schon sehr dramatisch, vor allem wenn wir an den großen Anfall denken. Und wenn wir über Epilepsie in der Geschichte sprechen, meinen wir eigentlich, und auch die Quellen meinen das immer, ist das der große Anfall. Es gibt ja noch viele andere Anfälle. Und das ist immer ein dramatisches Ereignis und hat die Leute, die Zeugen, immer sehr beeindruckt. Und das ist wohl auch der Grund dafür, warum man der Epilepsie schon in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden begegnet.
Ist es denn eindeutig, die Zuschreibung dieser Symptome zur Epilepsie, oder könnten da, gerade wenn man diese doch recht dünnen historischen Quellen hat, könnte da nicht auch eine andere Erkrankung dahinter stehen?
Ja. Das muss man sich immer fragen, natürlich bei diesen Quellen, aber mitunter sind die Symptome so eindeutig, dass überhaupt kein Zweifel besteht, das muss die Epilepsie sein. Wir haben zum Beispiel ein babylonisches Lehrbuch aus dem Jahre etwa 1000 vor Christus, wo die Epilepsie natürlich nicht mit diesem Namen benannt ist, aber die Symptome sind so eindeutig, so gut beschrieben, dass wir überhaupt keinen Zweifel haben, dass diese Krankheit unsere heutige Epilepsie ist.
Seit wann haben denn Menschen eine Vorstellung davon, was bei Epilepsie im Körper geschieht, dass es sich dabei um eine neurologische Krankheit handelt?
In der Antike dachte man natürlich, und das geht ja bis ins Mittelalter hinein, manchmal sogar bis in die Neuzeit, meinte man immer, die Epilepsie sei keine natürliche, keine normale Krankheit, sondern eine Krankheit, die von höheren Mächten, also von Göttern oder von dem Gott geschickt wird. Der Erste, der eigentlich darauf hingewiesen hat, dass es eine eindeutige Erkrankung des Gehirns ist, war Hippokrates. Hippokrates, unser großer ärztlicher Ahnvater, etwa 400 vor Christus, hat geschrieben, all das, und damit meinte er das epileptische Geschehen, all das kommt vom Gehirn, das krank ist, und es ist keine heilige Krankheit, wie man damals noch dachte, sondern eine ganz normale Krankheit, wie andere auch.
Es gibt ja eine Reihe bekannter historischer Persönlichkeiten, die Epilepsie hatten, beziehungsweise damit zumindest in Verbindung gebracht werden. Ja. Wenn wir da jetzt mal ein, zwei Beispiele rausgreifen, beispielsweise Hildegard von Bingen, die Äbtissin und Dichterin, die ja um 1100 lebte, also im Mittelalter. Was weist darauf hin, dass sie sich mit Epilepsie beschäftigt hat, beziehungsweise selbst daran erkrankt war?
Ja. Dass sie sich damit beschäftigt hat, das wissen wir aus den zahlreichen Behandlungsvorschlägen, die sie gemacht hat. Es gibt kaum eine Krankheit in ihren zahlreichen Aufzeichnungen, die so häufig erwähnt ist wie die Fallsucht, die Epilepsie. Auch das ist ein Hinweis dafür, dass diese Krankheit bei ihr zumindest eine Rolle gespielt hat. Wir kennen auch Berichte aus ihrer Schwesternschaft, die beschreiben, dass sie von Krämpfen geschüttelt wurde. Und das ist natürlich schon ein energischer Hinweis auf diese Erkrankung. Sie berichtet außerdem von inneren Visionen, die mit einem hellen Lichtstrahl einhergehen, auch mit akustischen Halluzinationen. Auch das sind Symptome, die wir häufig bei bestimmten Epilepsieformen finden. Und von daher meinen wir schon, dass sie selber an der Krankheit erkrankt war. Aber Sie haben recht, beweisen können wir das nicht.
Wie wurde denn generell im Mittelalter Epilepsie wahrgenommen?
Ja, Epilepsie war im christlichen Mittelalter, müssen wir sagen, vorwiegend gesehen als ein Einfluss von Gott, eine Bestrafung von Gott für sündiges Verhalten, eine Buße, ein Anruf. Also man hat das sehr in Zusammenhang mit der christlichen Religion gebracht und hat auch darauf verwiesen, mit Recht, dass auch in der Bibel, auch im Neuen Testament, schon von diesem Krankheitsbild die Rede ist. Aber wie gesagt, es war vor allem eine übernatürliche Krankheit, die von Gott zumindest zugelassen, wenn nicht sogar geschickt wurde.
Wie wurde Epilepsie im Mittelalter behandelt? Was wurde dagegen unternommen?
Ja, da man nun dachte, dass es eine göttliche oder von Gott kommende Krankheit sei, hat man natürlich religiöse Behandlungen durchgeführt, um es mal so zu sagen. Also man hat gebetet, man hat gefastet, man hat Wallfahrten gemacht. Es gab im Mittelalter mehrere berühmte Wallfahrtsorte für Epilepsiekranke. Daneben hat man natürlich auch versucht, die Krankheit auf anderem Wege zu behandeln, mit bestimmten diätetischen Vorschriften, mit Pflanzen, die man eingesetzt hat. All das war zum Teil durchaus richtig, wenn wir gerade an die Lebensführung denken, aber zum Beispiel pflanzliche Präparate haben überhaupt keine Hilfe gebracht.
Eine der bekanntesten historischen Personen mit Epilepsie ist vermutlich der russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Wie wurde Epilepsie zu dessen Lebenszeit, also im 19. Jahrhundert, beurteilt und behandelt?
Ja, die Epilepsie im 19. Jahrhundert wurde von Ärzten und der Gesellschaft sehr beachtet. Es war auch damals schon eine häufige Krankheit. Und Sie haben völlig recht, Dostojewski war einer der prominentesten Epilepsiekranken, die wir kennen. Er selber hatte eine Epilepsie, die mit schweren, großen Anfällen einherging. Also das, was wir unter einem Grand Mal, einem großen Anfall, verstehen. Und er hat viele Anfälle gehabt. Wir nehmen an, dass Dostojewski in seinem ganzen Leben 300-400 große Anfälle gehabt hat, also außerordentlich häufig. Und es ist kein Wunder, dass dieses Erleben auch seinen Niederschlag findet in den Büchern, in den Romanen, in den Romanfiguren, die uns Dostojewski hinterlassen hat. Und wenn wir an seinen großen autobiografisch gefärbten Roman Der Idiot denken, an den Fürsten Myschkin, den Protagonisten dieses Romans, der eine Epilepsie hat, dann können wir sagen, das sind die Symptome, die dort beschrieben wurden, die auch für Dostojewski selbst zugetroffen haben.
Was können wir denn aus der Geschichte der Epilepsie bzw. diesen historischen Betrachtungen und Erfahrungen mit der Epilepsie eventuell auch für die Gegenwart mitnehmen und lernen?
Vor allem die Erkenntnis, dass es sich bei der Epilepsie um eine ganz normale körperliche Krankheit handelt. Zum anderen können wir auch durchaus Fakten hinzuziehen für heute, die mit der Behandlung zu tun haben. Für die Behandlung der Epilepsie ist nicht nur ein Medikament oder ein chirurgischer Eingriff erforderlich, sondern auch eine Lebensführung. Und diese Ratschläge, was die Lebensführung anbelangt, die wurden schon in der Antike erteilt. Also zum Beispiel ausreichenden Schlaf, kein Alkohol, nicht zu viele körperliche Anstrengungen. Das sind alles Dinge, die wir auch unseren Patienten heute noch mit auf den Weg geben.
Der Arzt und Medizinhistoriker Hans-Jörg Schnebel über die Geschichte der Epilepsie und bekannte historische Personen, die mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden. Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Diagnose und Therapie von Epilepsie. Als Experte zugeschaltet ist Professor Rainer Sorges, Direktor der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Universitätsklinikum in Bonn. Und am Telefon ist ein Hörer aus Bremen. Guten Morgen nach Bremen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Hallo.
Hallo. Ihre Frage oder Ihr Erfahrungsbericht?
Meine Frage lautet, ich habe alle 6 Jahre, etwa seit dem 18. Lebensjahr, immer wieder in diesem Zyklus Anfälle. Das sind dann auch Grandma-Anfälle, also keine kleinen und auch keine Fokalen. Also die sind mehr oder minder dann auch schwer, also eher schwer und dauern dann auch 1 bis 3 Minuten. Ich bin danach also sehr orientierungslos und das dauert dann meist auch irgendwie fast den ganzen Tag, bis ich so halbwegs wieder ansprechbar bin und ja, Namen und alles Mögliche weiß. Also das ist danach dann alles gelöscht sozusagen, also fast wie so ein Reset. Und diese Anfälle werden halt von meinen Neurologen als Anpassungsstörung diagnostiziert. Und EEGs und alles, was man gemacht hat, ein MRT, also alle typischen Untersuchungen wurden gemacht und diese sind alle sehr unauffällig. Also man kann auch bei dem EEG dann nichts erkennen. Also nach dem aktuellen Anfall natürlich schon ein bisschen, aber da weist also irgendwie nichts auf eine Epilepsie hin. Meine Frage wäre jetzt einfach, was Sie, Herr Professor, von dieser Diagnose Anpassungsstörung halten, ob Sie in die Richtung da auch schon Diagnosen gestellt haben und inwieweit ich mich da beruhigt fühlen kann, wenn es dann nur darum geht. Vielleicht als letztes noch, ich nehme ein Medikament, Lamotrigin. Das wurde mir aber auch nur so in die Hand gegeben, sozusagen als Beruhigung vor weiteren Anfällen. Also dass, wenn mich das beruhigt in Seele, Geist und Herz, dann soll ich das nehmen. Aber der Neurologe sagt, das hätte jetzt nicht unbedingt eine Wirkung, dass ich anfallsfrei bleiben würde. So, das war es erstmal.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Professor Sorges. Fangen wir vielleicht mit dem Thema der Anpassungsstörung an.
Also das finde ich sehr ungewöhnlich. Das hätte ich in dieser Form nicht diagnostiziert und hätte ich auch in diesem Zusammenhang überhaupt nicht überlegt. Ich kann nicht erklären, wie das zustande kommt. Die Epilepsie ist keine seelische Erkrankung oder keine psychiatrische Erkrankung, sondern tatsächlich eine organisch bedingte, auch wenn man im MRT oder im EEG nichts findet. Das ist ja eine der Probleme, dass man gegebenenfalls die Epilepsie als solche nicht erkennt, weil eben auch die weiterführenden Untersuchungen unauffällig sein können. Aber das ist die Natur von sogenannten paroxysmalen Erkrankungen, also Erkrankungen, bei denen die Symptome kommen und gehen und nur vorübergehend sind. Ich denke, Sie haben, wenn das tonisch-klonische Anfälle sind und so, wie Sie es beschreiben, wird das so sein, haben Sie schlicht und ergreifend eine wahrscheinlich generalisierte Epilepsie unklarer Ursache, so würde man das benennen. Lamotrigin wäre auf jeden Fall geeignet. Und dann hängt es noch ab, wie viel Sie davon nehmen. Also in der Regel nimmt man 200 bis 400 Milligramm pro Tag. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt nehmen. Vielleicht können Sie das...
Ich nehme 3 mal 100 Gramm, also insgesamt 300 Milligramm am Tag, also über 3 Gaben verteilt, morgens, mittags, abends. Ja, und wie gesagt, bisher nehme ich das eher so mit dem Gefühl, dass es eben für meine psychische Beruhigung ist. Aber das sehen Sie ja jetzt anders im Moment.
Ich sehe das anders. Das ist schon auch ein Medikament, was die Stimmung stabilisieren kann. Das ist einer der positiven Nebeneffekte von Lamotrigin, aber bei Ihnen würde ich definitiv die Tagesdosis dann weiter erhöhen.
Weshalb würden Sie die weiter erhöhen? Also es gibt ja so einen Spiegel, der halt faktisch immer genannt wird, Spiegel des Medikaments im Blut und da bin ich im Mittelwert von den angegebenen Werten. Also
bei den Blutspiegelbestimmungen, da habe ich eine ganz klare Haltung und Meinung zu. Die sind in der Behandlung nur in bestimmten Bedingungen oder unter bestimmten Bedingungen relevant. Und zwar, wenn jemand beispielsweise eine Frau schwanger wird und wir erwarten, dass da irgendwelche Blutspiegelveränderungen auftreten, durch die Schwangerschaft verursacht, oder wenn sie Medikamente nehmen, die sich gegenseitig in ihrem Stoffwechsel verändern. Aber für den Alltagspatientinnen und Patienten mit Epilepsie müssen zwei Fragen beantwortet werden. Erstens, haben sie noch Anfälle? Und zweitens, vertragen sie das Medikament? Und da ist der Blutspiegel irrelevant. Das heißt, wenn sie noch Anfälle haben, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob der Blutspiegel im mittleren Bereich liegt. Der kann auch weit über dem typischen Referenzbereich liegen. Solange sie das Medikament vertragen, ist alles gut. Also hier würde ich mich nicht leiten lassen vom Blutspiegel.
Vielen Dank an den Hörer für die Fragen aus Bremen. Der nächste Anrufer in der Leitung ist Herr Bleicher aus München. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Zu so später Morgenstunde ein herzliches Grüß Gott aus München.
Hallo.
Ich bin nicht persönlich betroffen, aber mein Freund, er hatte seinen ersten Anfall im Alter von 18 Jahren. Er ist jetzt circa 50. Die Anfälle kommen circa einmal in 2 Monaten. Und das sind ziemlich heftige Anfälle, so wie das vorher in der Sendung schon geschildert wurde. Der Körper verkrampft, versteift. Also es ist schon aus meiner Sicht ein Grand Mal. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was ich beitragen möchte in dieser Sendung ist, er nimmt Tabletten, er ist medikamentös gut eingestellt. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, was das für Tabletten sind, denn ich bin persönlich ja nicht betroffen. Seit einigen Wochen trägt er eine Schutzmütze. Das ist eine tolle Sache, denn er hatte schon öfters Verletzungen am Kopf. Beruhigend, in Anführungszeichen beruhigend, ist, dass seine Anfälle immer zwischen 5 und 9 Uhr morgens kommen. Also das ist insofern ein bisschen berechenbar, aber halt auch nur ein bisschen, denn eine Gewissheit hat man nicht. Und noch eine andere Sache. Vorher in der Sendung wurde gesagt, dass man nach einem Anfall Tropfen in den Mund träufeln kann, was wenig erfolgversprechend ist, weil der erhöhte Speichelfluss dazu beiträgt, dass das Medikament eigentlich nicht dahin kommt, wo es hin soll. Wir haben die Methode eines Zäpfchens auf Raten unseres Arztes gewählt. Das wirkt. Das ist ein Diazepam, das ist ein Psychopharmakon. Das muss er nehmen. Denn sonst kommt mit 100%iger Gewissheit 1-2 Stunden später der zweite und dann nach einer halben Stunde der dritte und so weiter Anfall. Da würde eine Lawine losgetreten. Das heißt, er muss unbedingt nach dem ersten Anfall dieses Diazepam-Zäpfchen bekommen. Das ist das, was ich beitragen wollte, so ergänzend. Das Allermeiste wurde ja schon gesagt und das sehen wir auch so. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen. Ich glaube, man muss, und das gilt, das ist meine persönliche Meinung, das gilt für jede Krankheit, man muss lernen, damit umzugehen. Man darf der Krankheit nicht nachgeben, man darf nicht resignieren. Ja, und natürlich bleibt immer eine gewisse Unsicherheit und Angst, vor allem dann in den Morgenstunden. Aber damit müssen wir leben.
Mhm. Herr Bleicher, vielen Dank für diesen ausführlichen Erfahrungsbericht. Herr Sorges, lassen Sie uns einige Aspekte daraus einordnen. Zum Beispiel die Regelmäßigkeit, die zeitliche Regelmäßigkeit bei Anfällen. Kommt das sowas häufiger vor?
Ja, tatsächlich wird das jetzt zunehmend erforscht. Nämlich die Frage, ob Anfälle erstmal tagszeitliche Abhängigkeit haben. Das muss man ganz klar bejahen. Bei einer größeren Zahl an Patienten treten Anfälle beispielsweise nur aus dem Schlaf, beispielsweise nur innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufwachen oder zu irgendeiner Tageszeit, meinetwegen um die Mittagszeit auf. Das ist tatsächlich so. Verstanden haben wir das nicht. Das wird was damit zu tun haben, dass die Hirnerregbarkeit sich im Übergang zum Schlaf und Wach verändert und auch tageszeitlichen Schwankungen unterliegt. Das Zweite ist auch eine sehr interessante Beobachtung, dass man festgestellt hat, dass es auch über Monate oder über ein Jahr auch Schwankungen gibt. Also es scheint wohl Patientinnen und Patienten zu geben, die haben vorwiegend Anfälle im Herbst und weniger Anfälle in den anderen Jahreszeiten oder Monaten des Jahres. Es gibt auch Patientinnen und Patienten, die haben vorwiegend Anfälle im Frühling oder im Sommer. Auch das kann man noch nicht genau erklären und die Datenlage ist da noch etwas spärlich, aber sehr gut. Mhm. Also ja, es gibt tatsächlich eine gewisse Regelhaftigkeit und die erlaubt manchen auch eine, sagen wir mal, Einschätzung, wie hoch das Risiko ist, jetzt Anfälle zu bekommen.
Mhm. Noch einmal danke für den Anruf aus München. Am Telefon ist jetzt Herr Neubert, auch aus München. Hallo Herr Neubert, bei Ihnen geht es um Ihre Tochter.
Genau, ich grüße Sie. Also bei mir geht es um unsere 3-jährige Tochter, ist auch ein Erfahrungsbericht und sie hatte den ersten Krampfanfall war das noch, also epileptischen Anfall vor Weihnachten und es war erstmal ein riesengroßer Schock für uns beide als Eltern, als wir das mitbekommen haben. Dann ist natürlich die ganze medizinische Maschinerie, die dann auch in München zur Verfügung steht, dann losgelaufen mit bildgebenden Verfahren, Krankenhaus und so weiter und es gab da eigentlich keine wirkliche Diagnose. Also es war unklar, die Herkunft der Epilepsie. Und 2 Wochen später hatte sich dann der Krampfanfall wiederholt und sodass halt die Diagnose wirklich Epilepsie gestellt wurde. Mhm. Und wir waren dann, als wir dann wieder im Krankenhaus waren, dann wieder mit der Entscheidung konfrontiert, dass wir ein Medikament auswählen sollten. Da waren dann mehrere zur Auswahl uns gegeben, Levetiracetam, Brivaracetam und noch ein drittes. Und wir haben, also das war eine sehr schwierige Entscheidung und ich wollte eigentlich nur allen Eltern, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen, darin bestärken, dass die Wahl dieses Medikamentes, das hat sich bei uns, also alle Vorurteile, die wir hatten und alle Ängste, die wir hatten, die haben sich nicht bewahrheitet. Also dass da die Nebenwirkungen sind ja da ellenlang und letztlich ist unsere Tochter jetzt, seitdem sie das Levetiracetam, also dafür hatten wir uns entschieden, weil da die Langzeitstudien am besten waren im Vergleich zum Brivaracetam, ist sie anfallsfrei, komplett anfallsfrei. Entwickelt sich altersgerecht und ist ein sehr fröhliches, sehr lebendiges Mädchen ohne irgendwelche kognitiven Einschränkungen. Und wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber ich denke, alle Eltern ja, können glücklich eigentlich sein, dass wir den Luxus haben, uns diese Medikamente auch hier auswählen zu können und eine Behandlungsmethode da, auch eine pharmakologisch unterstützte Behandlungsmethode anzustreben und durchzuführen.
Herr Neubert, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht aus München. Herr Professor Soges, wie ist Ihre Einschätzung generell? Wie oft gibt es Nebenwirkungen, gerade bei Epilepsie im Kindesalter? Beziehungsweise wie gut erforscht sind da inzwischen unterschiedliche Medikamentenoptionen?
Also es gibt ja eine Vielzahl von Medikamenten, die unterscheiden sich in ihrer Wirkmechanismen, in der Wirksamkeit, aber auch, sagen wir mal, in dem Risiko, bestimmte Nebenwirkungen zu machen. Muss dann natürlich nochmal differenzieren und auch festhalten, es gibt nur ein Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten und das ist dann bei einer bestimmten Anzahl an Patientinnen und Patienten beobachtet worden. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Fachinformationsbeipackzettel, die sind erstellt worden aus Erfahrungsberichten, aus klinischen Studien an Betroffenen, die in der Regel mehr als ein Medikament hatten. Also die hatten beispielsweise 2, 3 Medikamente gegen Epilepsie und haben dann noch das neue Medikament dazu bekommen. Und diese haben dann eben berichtet, ja, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit sind so typische Nebenwirkungen, die auftreten können. Und diese sind eben in diesen Studien vor allen Dingen aufgetreten in Kombination mit anderen Präparaten. Mhm. Bei der Erstbehandlung ist das Risiko, dass solche Nebenwirkungen tatsächlich auftreten, viel geringer, weil Patientinnen und Patienten ja in der Regel kein weiteres Medikament gegen Anfälle bekommen. Mhm. Und ich denke, so muss man das auch interpretieren. Es gibt ein gewisses Risiko, dass bestimmte Nebenwirkungen auftreten können. Und was macht man? Man versucht es relativ langsam einzudosieren und in einer mittleren Dosis und dann wird es meist auch gut vertragen.
Mhm. So viel für heute zu unserem Schwerpunktthema Diagnose und Therapie von Epilepsie. Es gäbe noch viele weitere Themen dazu zu besprechen. Wir werden das Thema sicher bald wieder aufgreifen. Erstmal vielen Dank an unseren heutigen Gesprächsgast, Professor Rainer Surges, Direktor der Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Uniklinikum in Bonn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Surges.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das sehr interessante Gespräch und die schönen Fragen.
Dankeschön. Am kommenden Dienstag geht es in der Sprechstunde um das Thema Kopfschmerzen und Migräne. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.